Ein weiteres Dossier hier in der kleinen Audiodatei von Radio Marabu. Ein weiteres Mal Patrick Barb, diesmal zusammen mit Wilhelm Domke-Schulz, dem Filmemacher. Es wird unterhaltsam.
Hallo, hier ist Patrick Barb und ich grüße die Hörer von Radio Marabu.
Teil 1 eines zweiteiligen Dossiers.
Und nun das Dossier.
Der Filmemacher Wilhelm Domke-Schulz hat mehr als 70 Filme gemacht. Mehrere wie Life at a Standstill oder Krimreise wurden ausgezeichnet mit internationalen Preisen. Er hat an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Babelsberg studiert. Er war als Dramaturg tätig in Berlin, in Potsdam, in Leipzig. Seit 1990 arbeitet er als selbstständiger Filmproduzent. Er hat gedreht in der Ukraine, in Russland, in Israel, in Palästina und er ist tätig auch als Hochschullehrer und Buchautor. Hallo, Herr Domke-Schulz. Sie haben einen Film gemacht, der heißt Leben und Sterben im Donbass. Was heißt das, Leben und Sterben im Donbass?
Na, es sind ja zwei Geschichten, die da passieren. Also es ist ja nicht nur so, dass im Krieg gestorben wird, sondern es gibt ja auch immer Menschen, die sich dafür engagieren, dass das Leben weitergeht, auch dass es nach dem Krieg weitergeht, dass es während des Krieges weitergeht. Also diese Stimmung wollte ich da auch mit dem Film einfangen, dass trotz der Dramatik und dieser schlimmen Sachen, die da passieren, auch der vielen Menschen, die da sterben, dass es aber trotzdem ja auch noch Hoffnungsschimmer gibt und Menschen, die an das danach denken, an die Zukunft denken und auch hier auch was tun.
Das heißt, Film machen, das ist hier bei Ihnen der Blick von unten aus der Perspektive der Menschen und nicht der Blick von oben aus der, ja, aus der Position der Regierenden.
Ja, das kann man so sagen. Also das hat ja auch mit der Tradition zu tun, also des Filmemachens. Also ich sehe mich ja in der Traditionslinie, war ja zu DDR-Zeiten der Doc-Film. Also ich bin in der Tradition des künstlerischen Doc-Films, des Kino-Doc-Films, also nicht des Fernsehfilms. Und da war ja immer der Blick in der Regel auf den einfachen Menschen. Ja, und das habe ich eigentlich beibehalten. Also es geht ja nicht um politische Bildung oder Indoktrination, sondern Schildern von Schicksalen von normalen
Menschen. Die Haltung zum Ukraine-Konflikt.
Dass da ein gewaltsamer, verfassungswidriger Umsturz stattgefunden hat, der eine völlig legitime, gewählte Regierung gestürzt hat und das auf sehr unrechtmäßige Art und Weise. Und wenn man denn noch sieht, wie diese sogenannte ATO, diese Antiterroroperation denn von diesem illegitimen Regime losgetreten wurde, also ein Bürgerkrieg, ein bewaffneter Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung, dann ist die Positionierung gerade mit so DDR-Vergangenheit eigentlich ziemlich klar, dass man eher auf der Seite der Antifaschisten ist, die in den Medien hier immer noch als pro-russische Separatisten diffamiert werden, als auf der Seite dieses Regimes, was vom, also auch gerade von der westdeutschen Regierung oder von der gesamtwestdeutschen Regierung so unterstützt wird mit Waffen und Geld.
Das heißt, dieser Konflikt in der Ukraine, der Weg in diesen Krieg, wird hier völlig falsch dargestellt.
Naja, auf jeden Fall, weil die Sachen werden alle weggelassen. Also alleine zum Beispiel auch so eine Punkte, die völlig weggelassen werden, ist ja diese Abkommen, was auch dieser Herr Steinmeier da geschlossen hat im Februar 2014 mit der sogenannten Opposition, wobei Opposition von diesen drei Oppositionsführern immer der dritte weggelassen wird, der Herr Tannibok, der Chef der faschistischen Svoboda-Partei, der wird überhaupt nicht erwähnt. Und Herr Steinmeier ist damals zu der Zeit aufgetreten als Garant, also Deutschland garantiert einen friedlichen Übergang und friedliche Wahlen, bei denen sich dann im Mai 2014 auch Herr Janukowitsch wieder neu zur Wahl stellen kann. So dieses Sicherheitsgarantieabkommen hat nur 24 Stunden gehalten und danach war der Putsch. Also insofern ist ja die Rolle, die da Deutschland auch insbesondere gespielt hat, eine äußerst fragwürdige, um das mal friedlich auszudrücken.
Ergänzend nenne ich nicht den Begriff private Medien, eher kommerzielle Medien zu benutzen.
Das Dossier.
Befähigt zu sprechen ist Wilhelm Domke-Schulz zu Odessa.
Wenn wir mal überlegen, Remember Odessa, nun wird ja im Westen so getan, als ob sich dieses Gewerkschaftshaus in Odessa fast von alleine angesteckt hätte, was zum Tod von fast 50 Menschen geführt hat. Was haben Sie vor Ort erkennen können?
Ich war ja da, also nicht an dem Tag selbst, sondern später zum Jahrestag, und habe mit sehr vielen Augenzeugen gesprochen, also auch Interviews aufgenommen mit denen, die im Gewerkschaftshaus waren, aber eben auch mit Leuten von den ukrainischen Faschisten, die daran beteiligt waren. Also ich habe da mit beiden Seiten gesprochen, obwohl ich ja, wie gesagt, kein Journalist bin, sondern Filmemacher. Aber das fand ich in dem Moment auch sehr wichtig, auch die andere Seite zu Wort kommen zu lassen, also auch die der Täter, dass die auch mal formulieren können, warum, weshalb, was haben sie damit bezweckt, wie sehen sie die Gegenseite. Und an sich ist es, wenn man sich damit beschäftigt, alles sehr klar belegt, wer da was getan hat und wie das entstanden ist. Da gibt es auch unzählige von Aufnahmen, weil ja auch zu der Zeit die Leute alle so mit Handy rumrannten. Also da gibt es Unmengen an Material, sowohl professionelle Aufnahmen als auch Handyaufnahmen. Man kann da minutiös nachvollziehen, was da passiert ist. Und wenn man über die Einblick in die meisten Aufnahmen hat, die da vorhanden sind, kann man so ja von einzelnen Leuten den Tagesablauf nachvollziehen, weil die irgendwo bei irgendwelchen Aufnahmen auftauchen. Und da ist ganz klar belegt, dass das ein Überfall von diesen faschistischen Kräften auf das Lager des Anti-Maidan ist. Also die hier immer als pro-russische Separatisten bezeichnet werden und sich selber ja als Anti-Maidan gesehen haben. Auch ein Begriff, der hier nie auftaucht in dieser...
Also diejenigen, die, also ein Putsch auf dem Maidan wurde organisiert, orchestriert, auch von westlichen Botschaften, westlichen Politikern und westlichen Nichtregierungsorganisationen gegen den gewählten Präsidenten Janukowitsch. Dagegen haben sich andere zur Wehr gesetzt und demonstriert. Und dann kam es in Odessa zu einem Überfall von rechtsextremistischen Kräften. Setzt sich das so zusammen?
Kann man so sagen, ja. Es war auch als Fanal gedacht, also weil gerade in den östlichen Gebieten der Widerstand gegen diesen Putsch ganz groß war, also worüber zum Beispiel auch, ich glaube, nie berichtet wurde, also es sind zwei entscheidende Sachen, über die nie berichtet wurde, dass es neben dem Maidan ja noch ein Lager im Majinski-Park gab, auch mit Zelten, auch mit mehreren tausend Teilnehmern.
In Kiew,
zur gleichen Zeit des Maidan, die für Janukowitsch demonstriert haben, da hat sich nie ein westlicher Reporter hin verirrt, da ist nie drüber berichtet worden, dass es ein Gegenlager gab. Und genauso ist auch nicht drüber berichtet worden, weil aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Fakt war, das war, wenn ich mich nicht irre, am 22. Februar 2014, da war im Sportpalast in Charkow eine Veranstaltung, wo gewählte Vertreter, also Parlamentarier, Gouverneure und also Stadtoberhäupter aus den südlichen und östlichen Regionen, auch von der Krim, eine Tagung abgehalten haben, wo in dem Schlussdokument gesagt wurde, in Kiew ist eine illegitim, verfassungswidrig an die Macht gekommene Putschregierung an der Macht, und wir nehmen uns aus dieser Unterstellung heraus, also wir unterstellen uns nicht diesem illegitimen Regime als gewählte Vertreter in der Ost- und Südukraine und werden das erst wieder tun, wenn es wieder eine verfassungsgemäße legitime Regierung gibt. So, und das ist natürlich für die Putschregierung eine extreme Situation gewesen, dass sich ganze Regionen quasi ihr nicht unterstellen wollen. Und das Hauptwiderstandszentrum war Odessa. Da kamen an Wochenenden 20, 30, 40.000 Menschen immer zusammen, um dagegen zu protestieren, was da in Kiew abging. Und deswegen musste gerade in Odessa ein Fanal passieren, wo man sagt, also da wird ein Exempel statuiert, um den Widerstand in der Ost- und Südukraine zu brechen, was denn aber nicht gelungen ist mit diesem Mord.
Was sagen Ihre Augenzeugen und Quellen? Wie genau kam es zum Brand im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014?
Also an den Aufnahmen sieht man ja auch, dass eine Demonstration, die erst in der Innenstadt stattgefunden hat, da nahmen ein paar tausend, also hier würde man sagen Hooligans aus Charkow teil, und mehrere Hundertschaften vom Maidan von diesen militanten Parubi-Leuten, die aber schon zwei Tage vorher angereist waren. Und also ich zitiere jetzt die Augenzeugenberichte. Zwei Tage vorher angereist waren und sich am Stadtrand in Sanatorien auf diesen Tag vorbereitet haben, auf diesen 2. Mai mit Übungen und so weiter, wie geht man gegen Polizei vor und so. Also die haben da richtige Übungen abgehalten. Und dann setzte denn dieser Sturm von diesen mehreren tausend faschistischen Kräften, gerade federführend von Maidan-Hundertschaften, die da vorne weg waren, auf diese Gelände am Kulikow-Feld, auf diese Gewerkschaftshaus ein, und sofort begann man damit, Brandflaschen zu werfen, wobei viele Augenzeugen auch sagen, dass da nicht nur Brandflaschen im Spiel waren. Also diese Aufnahmen kennt man ja eigentlich auch, wenn man sich damit beschäftigt, wo junge Leute da Benzin in Flaschen füllen, also Molotow-Cocktails basteln und dann danach aufs Gewerkschaftshaus werfen, sondern dass da auch so eine Art Giftgaseinsatz war. Also dass die Leute nicht nur verbrannt sind durch die Angriffe von außen, sondern auch erstickt sind. Und aus meiner Sicht hat es eben auch nicht nur 50 Tote gefordert, sondern so, wie gesagt, habe ja mit sehr vielen Augenzeugen gesprochen. Also man geht so unter der Hand von über 200 Toten aus.
Ich bleibe dabei, wer das unterstützt und nicht kritisiert hat, hat sich erklärt. Von Odessa zu Mariupol.
Haben Sie auch was rausgefunden über die Ereignisse in Mariupol am 9. Mai 2014, als das Azov-Regiment mit Schützenpanzern in die Menge gefahren ist?
Naja, da habe ich auch mit etlichen Zeitzeugen gesprochen. Das ist auch in dem Film mit drin, diese Passage, also Leben und Sterben im Donbass. Das war ja nicht, also gerade eine Woche nach dem 2. Mai in Odessa. Und die offizielle Haltung, da gibt es auch so offizielle ukrainische Filme, wo gesagt wird, ja, da waren Separatisten und die mussten jetzt irgendwie bekämpft und liquidiert werden. Dabei war das völlig andersrum. Also da wurde kurz davor der Polizeichef von Mariupol ausgewechselt. Da wurde so ein regimetreuer Putschistenpolizist da eingesetzt als Oberhaupt der Polizeibehörde, und am 9. Mai finden ja traditionell immer diese Veranstaltungen, Gedenktage zum Sieg über den Faschismus statt. Sollte denn in Mariupol auch stattfinden, auch trotz des Regimes in Kiew wollte man diese Gedenkfeiern machen, und der Polizeichef gab dann die Anweisung der Polizei, diese Demonstration auseinander zu prügeln. Und die Polizisten haben sich geweigert, haben gesagt, machen wir nicht. Und dann müssen dann Telefondrähte geglüht haben. Und dann wurde das Azov-Bataillon, hieß es ja, glaube ich, damals noch, was nur ein paar Kilometer entfernt war, in Gang gesetzt, um dann mal dieser aufmüpfigen Polizeihorde da in Mariupol zu zeigen, was eine Hake ist. Und daraufhin haben die dann diese Polizeigebäude in Brand gesetzt, Polizisten ermordet. Offiziell ist von 9 Toten die Rede. Inoffiziell, auch ähnlich wie in Odessa, spricht man eigentlich von über 50 Toten Polizisten, die da umgekommen sind. Von Separatisten, so genannten, war weit und breit nicht zu sehen. Und insofern wird da auch wieder die Geschichte völlig umgedreht. Und deswegen ist sie da auch bei mir im Film mit drin.
Nach allem, was ich in den letzten 40 Jahren Leben über die Region herausgefunden habe, ist mir die Sicht von Wilhelm Domke-Schulz deutlich glaubhafter.
Ja, diese Entwicklung dieser faschistischen Organisationen, die erstmal gab es ja diese UPA-Untergrundorganisationen, die haben ja nie aufgehört zu existieren. Die sind ja nach neuesten Dokumenten, also gerade im letzten Jahr sind wieder neue Dokumente veröffentlicht worden in den USA, da gibt's ja diese Geheimhaltungsklausel mit 30 Jahren und so weiter, also das ist, da kommt man noch an mehr Geheimdokumente als in Deutschland rein, also da ist, glaube ich, die USA noch ein bisschen vorbildlicher, als das hier in Deutschland der Fall ist. Und nach den neuesten Dokumenten, die im vorigen Jahr freigegeben worden sind, hat sich herausgestellt, dass die CIA diese faschistischen Gruppierungen in der Ukraine ja schon seit 1945 unterstützt. Also man ging davon aus, seit 15 Jahren, nee, noch viel länger. Das heißt, diese Unterstützung gab es ja viel länger, und da arbeiteten die während der Sowjetzeit noch im Untergrund, aber nach dieser Unabhängigkeitserklärung bildeten sich ja sofort faschistische Organisationen, Parteien, also es waren ja Dutzende, es war ja nicht nur Tannibock, das waren diese Sozial-Nationale Union und wer nicht noch alle, also zig Organisationen, die alle das Gleiche hatten in der Tradition und Ideologie von Bandera. Und damit war ja den antifaschistischen Kräften, die ja gerade so unter der russischen Bevölkerung sehr großen Rückhalt hatten oder da weit vertreten waren, verbreitet waren, war im Prinzip schon seit dieser Zeit immer mehr klar, was auf die zukommt, wenn diese Kräfte, die ja hauptsächlich in der Westukraine so ihre Basis hatten, wenn die mal an die Macht kommen.
Hier teile ich die Klarheit. Wer faschistische Organisationen unterstützt hat, hat sich erklärt. Nicht nur dort, da wir es bei den Banderisten auch mit Judenmördern zu tun haben, im Grunde auch zu Auschwitz. Mehr als manch Leugner. Und jeder kann mit ein paar Klicks nachzählen Zahlen der OSZE aus dem Februar 2022.
Demokraten sind Terroristen. Und Staatsterroristen sind Demokraten. Oder irgendwie so muss die Auffassung sein.
Naja, die Sprache wird auf den Kopf gestellt. Das sah die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa noch ganz anders. Sie spricht davon in ihren Berichten, dass mehr als 14.000 Menschen seit 2014 bis Ende 2021 in diesem erst Bürgerkrieg, dann Krieg in der Ostukraine ums Leben gekommen seien, darunter viele Zivilisten. Inoffizielle Berichte gehen laut Frankfurter Allgemeine Zeitung von mehr als 50.000 Toten aus. War das ein Völkermordverbrechen, wie es Putin nennt?
Also ich bin ja kein Völkerrechtler. Ich weiß nicht, ob man das mit Zahlen belegt, wenn man sagt, ab der Zahl ist es Völkermord bei der Bevölkerungsanzahl. Also es trägt zumindest Anzeichen dafür, würde ich mal sagen, dass es sich um Völkermord handelt, weil, ich hatte ja schon gesagt, bei diesen faschistischen Organisationen und paramilitärischen Verbänden, die sich alle so auf die Ideologie von Bandera beziehen, geht es ja auch hauptsächlich gegen Russen im eigenen Land, ethnische Russen, die der Kultur und der Sprache anhängen. Das heißt, es ist auch ein ethnischer Krieg. Und wenn man einen ethnischen Krieg führt, Ukrainer gegen Russen, obwohl das ja ein Vielvölkerstaat ist, ja, da leben ja auch Ungarn und alle möglichen anderen Ethnien, Juden, Griechen und noch andere. Also wenn man da eine Ethnie als Feind erklärt und dann die Armee in Marsch setzt und die Luftwaffe, um da zivile Ziele zu bombardieren und Zivilisten zu ermorden, dann hat es schon aus meiner Sicht sehr deutliche Anzeichen von Völkermord.
Rein Rassiges finalisiert den ersten Teil unseres Dossiers.
Das sind enge Parallelen, also da muss man sich dann irgendwie nicht wundern über die enge Traditionslinie. Ich sage ja immer, dieser Altpost- und profaschistischen westdeutschen Machteliten, die ja so eine in den Traditionslinien ja bis ins Dritte Reich zurückreichen, da wollte man ja auch so einen arisch-reinen Staat haben. Vielleicht kommt da die große Liebe der westlichen Eliten zur Ukraine her, weil man sich so an alte Zeiten erinnert fühlt. Ne? Wir wollten ja damals auch den arischen Staat und die Ukrainer wollen jetzt den arisch-ukrainisch reinen ethnischen Staat haben. Da gibt's vielleicht viel Parallelen, keine Ahnung. Also für mich ist das Faschismus.
Nun ist ja in der Ostukraine, gibt es ja nicht nur Gebiete, die Separatisten in der Hand hatten, sondern es gab auch Regionen wie Saporischschja oder Cherson oder auch die Region um Mariupol, Melitopol, die unter der Kontrolle der Zentralregierung in Kiew gestanden haben 2014. Was ist denn in diesen Gebieten geschehen?
Also das sind unterschiedliche Entwicklungen. Also zum Beispiel in Kharkov war es im Jahr 2014, also ich hatte ja auch von diesem Kongress berichtet da 2014, der hat ja in Kharkov stattgefunden. Und da gibt es ja auch sehr viel Augenzeugenberichten, sehr viel Material. Also es war so, wie soll man sagen, so 50-50. Also es gab eine ähnlich große Bevölkerungsgruppe in Kharkov, die eigentlich mehr in Richtung dieses Regimes tendiert haben, aber eine genauso große Gruppe, die auch so auf dem Schirm hatte, na, vielleicht sollten wir auch eine Abstimmung machen und eine Republik Kharkov gründen. So, und mit verschiedenen Leuten, mit denen ich mich in Donbass unterhalten habe, kam so die Meinung rüber, naja, dann standen also die Kharkover vor der Entscheidung, was machen wir nun? Also gründen wir jetzt eine Republik wie Donetsk und dann marschiert dann die ukrainische Armee gegen uns? Wollen wir das so wirklich? Und gerade so der Mittelstand und Leute aus der Intelligenz haben dann gesagt, naja, eigentlich wollen wir ja auch nur Geschäfte machen und Geld verdienen und naja, dann müssen wir eben ukrainisch lernen, damit wir in Ruhe weitermachen können. Also da hat sich Kharkov mehr für diese Variante entschieden, dass sie gesagt haben, okay, dann unterdrücken wir unsere russische Kultur und unsere russische Sprache, aber können dann irgendwie weitermachen wie vorher. Und in Mariupol war das Problem, da war ja die, ich denke, die große Bevölkerungsmehrheit, das sieht man an den Bildern über, wenn man sieht, als in Mariupol dieses Referendum war zur Gründung der Donetsk-Republik, wie die Straßen überfüllt waren mit Menschenmassen, die zum Referendum gegangen sind.
Das war im Mai 2014.
Und für die Donetsk-Republik gestimmt haben. Also da war die Bevölkerungsmehrheit eher für die Donetsk-Republik als für dieses Regime, das ukrainische. Und gerade deswegen wurde denn der Hauptstützpunkt vom Azov-Regiment in Mariupol errichtet. Folterkeller, Verhaftung.
Teil 2 folgt. Patrick Barb, Wilhelm Domke-Schulz, das Dossier.
Mit einer guten Nachricht in diesen Mittwoch. Endlich mal, USA und Iran kündigen 2-wöchige Feuerpause an. Elektronisch sah ich es im ARD-ZDF-Morgenmagazin. Die selten dumme Moderatorin, ich möchte es nicht beim Namen nennen, begrüßte eine zugeschaltete Korrespondentin aus Islamabad, die war aber in Istanbul. Beide kicherten, obwohl beiden doch hätte klar sein müssen, dass sie große Distanz zum Ort des eigenen Geschehens haben. Da muss man Al Jazeera schauen, iranische Medien oder eben auch russische oder Medien des globalen Südens. Und dann belog man offen das Publikum mit dem Satz, den ich auch bei der ARD finde, die Straße von Hormuz soll Iran zufolge mit bestimmten Einschränkungen für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Lüge, gezielte Desinformation für ein Publikum, welches sich nicht informieren will. Die Straße von Hormuz war nie geschlossen. Sie stand nicht zur Verfügung für Kriegsgegner, für nicht zivilisierte Terrorstaaten, die das persische Volk in Grund und Boden bomben wollen bzw. das Bomben unterstützen. Und das Bomben wird auch weitergehen. Die Waffenruhe gilt laut Israel nicht im Libanon.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Richtig, beste Svetlana. Der Mann ist verletzt. Spekulationen über Gesundheitszustand. Israels Aufmarsch im Südlibanon ist abgeschlossen. Bericht ORF, auch von Außenministerin Meinel Reisinger-Neos. Sie warnt bei ihrem Besuch in Riad vor einer globalen Krise. Die Revolutionsgarden drohen mit Angriffen außerhalb der Golfregion. Details der von mir gestern besprochenen Rettungsmission im Iran sind an die Öffentlichkeit gelangt. Donald Trump droht dem entsprechenden Journalisten mit Gefängnis. UN und Weltbank warnen vor Hungersnot in Afrika aufgrund der gestiegenen Preise. Wirtschaftsprofessor Jack Rasmus im Gespräch mit Russia Today warnt vor einem finanziellen Desaster für die USA. Apropos Gefängnis für Journalisten, Donald Trump fordert 152 Millionen Dollar für die Wiedereröffnung von Alcatraz, die Gefängnisinsel vor San Francisco. Und die Tagesschau lässt die US-Expertin Klüber Ashbrook zu Wort kommen. Sie meint, zum Iran-Krieg, die US-Regierung habe sich komplett verspekuliert, zurückhaltend formuliert. Der Iran selbst, aber auch der komplette globale Süden wird den Iran jetzt als Gewinner sehen. Wollen wir, die Hörer der kleinen Audiodatei am 8. April 2026, einem Mittwoch das auch? Es bleibt jedem freigestellt. Immerhin haben wir die Entwicklungen dort vor Ort richtig eingeschätzt.
Die Panzertruppen.
Svetlana.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Verstorben, liebe Radiofreunde, der alte Army Rick DeLisle. Auch ein schwerer Verlust für das deutsche Voice-Tracking-Geschäft. Wenn wir uns ehrlich machen, bestanden seine Moderationen in den letzten 10 Jahren. Hier ist der alte Army und wir spielen jetzt die Eagles, weil hier der alte Army ist und die Eagles spielen. Stefan Remmler von Trio mit seinem Anti-Atomkriegslied Feuerwerk. Artemis 2 ist auf dem Weg zurück zur Erde.
E.T. zu Haus telefonieren.
Der Wal vor der Insel Pöhl ist immer noch beim Schlappmachen. Freischwimmen unwahrscheinlich. Rettung ausgeschlossen, berichtet die Tagesschau. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus, SPD, fordert länderübergreifende Zusammenarbeit. Können sich die bayerischen Hanseaten auch mal einbringen? Walfleisch auf den Tisch, mal was anderes als die ewige Schweinshaxe. Am Mittwoch lese ich Peter Hacks aus dem Büchlein Diesem Vaterland nicht meine Knochen. Wahlsonntag, ich gebe heute mein Ja dem Kapital. Wahlsonntag ist, da bleibt mir keine Wahl. Und ein aufgedunsener Boris Becker erklärt der Bunten, meine Zeit ist vorbei. Meine erst für heute. Roy Orbison zum Frühstück, da beschlägt er die Brille. Lernen mit Schlager.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Weinkönigin Julia Klöckner besucht die Truppen. Sie bereist das Baltikum. J.D. Vance, Viktor Orban. Dieselpreis über 2,50 Euro. Dann spazieren gehen bei Sonnenschein. Freitag tief von Westen. Vereinzelte Niederschläge werden erwartet und Ostwind.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.